S-Town Tackle, der Podcast rund ums Angeln.
Hallo und herzlich willkommen zu S-Town Tackle, der Angel-Podcast. Wir sind in Folge 4. Mein Name ist Andreas, ich sitze wieder bei uns im Vereinsheim hier zu Hause in Schophoven und mit mir am Tisch heute wieder meine Lästerschwester, der Benedikt.
Ja, hallo Andi, guten Abend und schönen Abend in die Podcast-Runde.
Ja, Benedikt. Wir haben es pünktlich zu Folge 4 geschafft und wir sind heute zu viert am Tisch. Wir sind nicht zu zweit, zu dritt, sondern zu viert. Wir haben zwei neue Mitglieder mit am Tisch, die heute das erste Mal mit dem Podcast einsteigen. Zum einen ist es der Dominik. Das freut mich sehr, weil er ist derjenige von uns, der in Holland am tiefsten im Thema ist, das größte Netzwerk hat, einige Turniere mitgefischt hat und der wird uns bestimmt da einige Storys heute erzählen können. Hi Dominik.
Ja, hi und auch noch hi an die Zuhörer und ich freue mich auf die Folge auf jeden Fall.
Ja, und zum anderen ist der Martin mit am Start. Der wurde in den letzten Folgen schon ein bisschen erwähnt, weil ich komme einfach nicht drum rum. Martin ist das Teammitglied, mit dem ich die letzten Jahre, durch dick und dünn gegangen bin. Wir haben quasi nichts ausgelassen von vertikalen Bootstouren über Belly, über Ansitze, Uferangelei, Ekstasen in Utrecht und Amsterdam. Also wir haben wirklich alles mitgenommen. Ne?
Das ist richtig, das stimmt auf jeden Fall. Hallo in die Runde.
Ja, die letzten Folgen haben wir immer so begonnen, dass die neuen Teammitglieder ein bisschen was über sich sagen. Was macht er so im normalen Leben? Wie sei er zum Angeln gekommen? Wie sei er hier bei S-Town Tackle mit an den Tisch gekommen? Ich würde sagen, wir starten damit diesmal auch so. Und ich weiß nicht, möchte jemand starten von euch?
Ja, ich fange gerne an. Also ich bin der Dominik, 23 Jahre alt, bin aus Jülich-Segersdorf, das ist quasi auf der anderen Ruhrseite von Schophoven. Momentan arbeite ich als Industriekaufmann, bin gerade rüber gewechselt vom Versicherungskaufmann zum Industriekaufmann und angel seit ich 3 bin und das auch seitdem immer hier in Schophoven. Und dazu hat mich mein Opa gebracht, ich kann mich noch gut daran erinnern, ich hatte erstmal hier im Angelverein stand. Da stand ich noch hinter meinem Vater, der mich hergebracht hat und da waren die ganzen alten Angler, von denen ich dann auch viel gelernt habe und hatte noch ein bisschen Angst, aber das hat sich ja schnell gelegt und ja, dann bin ich quasi so erstmal ans Friedfischangeln gekommen, hauptsächlich Rotaugen, Rotfedern und seit 2014, 2015, wo ich dann auch den Andi kennengelernt habe, da sind wir dann regelmäßig nach Holland gefahren. Und daraus hat sich das so ein bisschen entwickelt. Sag ich mal, seitdem ich den Führerschein habe, fahre ich auch regelmäßig hin. Also bestimmt alle 2 Wochen mindestens. Und ja, also es hat sich schon krass entwickelt, was da alles so gekommen ist. Und seit letztem Jahr auch ein paar Turniere gefischt. Gar nicht mal so schlecht. Also einmal der 13. Platz beim Riverfighters Qualifier. Da haben wir aber leider nur die ersten 8 es in die nächste Runde geschafft. Und dann auch nochmal einen Zander Cup habe ich geangelt, der von Instagram kam und da haben wir den 8. Platz gemacht. Da gibt es auch eine gute Story zu, vielleicht kommen wir da nachher zu. Und da würde ich einfach mal an den Martin weitergeben.
Ja, hallo zusammen, ich bin der Martin. Der Andi hat ja die letzten Male ohne mein Wissen schon was erzählt hier über mich. Aber ich wohne seit, lassen wir das sein mit den Daten, ich habe nicht so mit den Daten. Ich bin schon etwas länger jetzt hier in Schophoven im Verein, bin durch den Andreas hier reingekommen wir teilen halt die Leidenschaft des Raubfischangelns und ich bin beruflich Schweißfachmann und Schweißer. Mein Lieblingsfisch ist eigentlich der Barsch und der Zander, also ganz klassisch Raubfisch, definitiv. Ne?
Ja. Ja, sehr gut. Ne? Also da muss ich sagen, also das ist auch ja bei mir das Haupt, also Raubfisch ist da eigentlich so das Hauptthema und alles andere sind dann die gemütlichen Abende, die wir hier haben, wo wir uns dann auch auf die Friedfische ein bisschen stürzen, aber wenn wir aktiv angeln gehen, dann ist es meistens immer der Raubfisch.
Aber das ist bei uns allen, glaube ich, so, bis auf den Michel. Michel ist doch der eingefleischte Friedfischangler und ansonsten sind wir doch alle Raubfisch, oder?
Ja, würde ich auch so durch die Bank sagen. Ja, Ja, ich weiß, ich habe noch auf einer Agenda, dass du, Benedikt, du wolltest ein bisschen über die Community erzählen.
Ja, sehr gerne. Und zwar haben wir in der letzten Podcast-Folge eine Frage an die Community gestellt. Und zwar haben wir nach den alten klassischen Ködern gefragt, die uns Opa quasi schon ans Herz gelegt hat. Mit teilweise bekannten Ergebnissen, aber auch Ergebnissen, die ich selber nicht kannte und etwas verwundert war, dass diese Tipps tatsächlich gekommen sind. Aber dafür ist die Community ja da, damit wir so ein bisschen einfach mal Einblick bekommen in die Varietät der Köder. Ja, und zwar sind die Ergebnisse recht vielfältig. Wir haben zum einen die Kichererbse. Hätte ich auch so niemals an eine Route gehangen, aber gut. Dann den Klassiker Mais und Bohnen und Erbsen. Auch etwas, wo ich jetzt nicht direkt dran gedacht hätte, aber wenn man darüber nachdenkt, wenn ich mir Mais an den Haken mache, um Karpfen oder sonst was mir aus dem Teich zu ziehen, warum nicht auch das? Muss man natürlich gucken. Also mal schauen, wie das mit Konsistenz und sowas ist. Das muss ja alles ein bisschen halten, bevor das dann an die Oberfläche treibt und weg ist. Aber durchaus interessant. Und dann kommt ein Punkt, der mir gar nicht bekannt war, die Tigernuss. Kennt einer von euch die Tigernuss? Ich kenne sie nicht. Ich bin 30 Jahre alt und habe diese Tigernuss noch nicht gesehen.
Also ich weiß, der Michel hat damit mal rumhantiert und die auch am Haken gehabt. Da gab es, glaube ich, auch mal Tigernuss-Boilies. Aber selber damit gefischt habe ich auch nicht. Ich meine, die wären auch mal in einem so ein Partikelmix. Da ist die schon mal mit drin, wenn du da so Hanf und was ist da alles mit Hanf, Weizen, also diese typischen Mais, da ist auch schon mal eine Tigernuss, glaube ich, mit dabei.
Also wenn ich sie bei Google eingebe, wir sind ja ein Live-Podcast, erhalte ich tatsächlich hauptsächlich Angelköder, aber auch die tatsächliche Pflanze, das ist die Erdmandel, nie gesehen, nie gehört, also wohl kaum im Supermarkt erhältlich, beziehungsweise nicht so für den alltäglichen Bedarf, zeige ich nochmal in die Runde, das Bild werden wir auch in den Social-Media-Kanälen einmal teilen, weil ich kannte es nicht. Sieht so ein bisschen aus wie eine Frühlingszwiebel oder ein schmaler Porree oder sowas. Und die Nüsse haben so Form und Farbe einer Kichererbse mit dunklen Flecken, daher vermutlich der Name, und sollen wohl knüppelhart sein. Also ich nehme an, wenn hier Boilie-Nadeln mit angeboten werden, dass man die aufbohren muss, vielleicht auch einweichen. Ich weiß es nicht, weil wie möchte ich damit sonst angeln? Oder vielleicht sagen auch Karpfen, so ein knüppelhartes Ding, sauge ich mir ein.
Ja, keine gut, Ahnung. Das sind natürlich die Fragen. Ich sag mal, wir haben ja jetzt, ich weiß nicht, wie viele haben wir? 5, 6 oder 7 Antworten jetzt schon bekommen?
6 Antworten.
6, da sind wir ja eigentlich schon da, ne? Mit unserem, wir wollten das ja im Podcast ziehen, dass jeder einen Köder bekommt und das dann quasi bei einem Ansitz hier umsetzen, dass man dann halt nur mit dem gezogenen Köder dann quasi angeln darf. Und ja, ich freue mich schon auf denjenigen, der die Tigernuss dann zieht. Ja, der kann sich einige Gedanken dann machen. Ne?
Bei meinem Glück bin das dann ich, weil ich bin hier der unbescholtene, unbeholfene. Ich habe mir dieses Jahr die erste selbst gekaufte Fiederroute zugelegt, weil ich die Jahre nur Raubfischen war. Und dann werde ich das einfach mal live für den Podcast mit ausprobieren. Entweder ich verhaspele es total, es geht total in die Butz. Oder es ist vielleicht der neue Geheimköder, weil eben die Fische hier das auch nicht mehr kennen. Weil heute ja hauptsächlich, also so ist mein Empfinden, dass hauptsächlich künstliche Köder mit benutzt werden. Gepresste Boilies, irgendwelche Erdbeeren, und Fischaromen und Farben und Formen. Pop-up-Mais, die dann künstlich teilweise sind. Und da sind so die alten Klassiker, glaube ich, so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Vielleicht ist da ja der heiße Tipp dabei. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren, wenn wir dieses Jahr unseren ersten Friedfisch-Ansitz starten werden.
Ja, ich muss sagen, hier zum Beispiel, das hatten wir 2 ja schon probiert, Martin, hier mit Boilies und so weiter, wo wir auch wirklich eine Woche vorher oder was angefüttert haben, aber groß jetzt mehr gefangen mit den Boilies haben wir ja da auch nicht, ne?
Nee, kann ich auch nicht bestätigen. Also es wird immer gesagt, oder die großen namhaften Beulehersteller, die sagen immer, es müssen Futterplätze geschaffen werden, damit die Fische auch immer wieder da vorbeikommen. Aber hier in dem Gewässer oder in unserem Hausgewässer, würde ich auch nicht sagen, das hat nicht viel mehr oder viel weniger gebracht.
Nee, eben, also da hast du auch mit Mais oder genau. Was hast du genauso gefangen wie mit Boilies hier, ne?
Genau, richtig, ja.
Da war auch der Aroma eigentlich egal, ne?
Ja, vielleicht ist das ja dann wirklich die Erkenntnis, dass es halt einfach vielleicht heute so gemacht wird, aber das können wir live einfach mal ausprobieren.
Ja.
Weil, also ich wüsste jetzt nicht, wie in der Natur sich Futterplätze bilden sollten. Also vielleicht, wenn da ein Baum ist, wo regelmäßig, was weiß ich, Äpfel oder irgendwas im Wasserland, dass du halt Nährstoffe da hast oder so, dass das als Futterplatz für einen freilebenden Fisch gilt.
Ja, ist ein natürlicher Futterplatz.
Dann. Irgendwie sowas dann, aber du versuchst ja im Angeln meistens zu imitieren. Ja. Wer weiß, möglicherweise ist das ja auch die Antwort. Aber das werden wir dann in den nächsten, in den Frühlingsfolgen, ja, werden wir das feststellen. Oder ich sage, es ist alles total Adriss und es zählt der, es zählt der Boyby. Ich weiß es nicht, wir werden es erfahren. Und die letzte Antwort der Community ist der Klassiker, die, glaube ich, jeder kennt, ist die Kartoffel. Ganz einfach, roh oder angekocht an den Haken.
Ja, hatte ich auch schon in der Folge erzählt hier, wo mich der Michel ausgelacht hat.
Ja.
Habe ich ja schon selber Erfahrung mit der Kartoffel. Ja, das, also das funktioniert.
Ja, das ist, glaube ich, die perfekte Überleitung, dass er den Michel, er hört uns sicherlich zu, hallo Michel, dass er auch mal dringend in die Folge muss, damit wir den eingefleischten Friedfischangler haben, dem er wahrscheinlich die Tigernüsse und Kichererbsen um die Ohren haut.
Ja.
Weil das alles Blödsinn ist, ich weiß es nicht.
Ja.
Auf die Folge freue ich mich auf jeden Fall schon. Ja, und nach dem Rückblick der Community möchte ich direkt auf die aktuelle Umfrage hinweisen, die wir letzte Woche gestartet haben, beziehungsweise vor 2 Wochen gestartet haben. Und zwar haben wir gefragt, wie ihr das mit Catch and Release haltet. Also seid ihr die Catch and Release Angler, angelt ihr für den eigenen Kochtopf oder quasi auf Auftrag von Familie und Freunden, bringen wir doch bitte nochmal einen Zander mit und dann nehmt ihr nochmal einen mit aus Holland. Da würden wir uns sehr über eure Antworten freuen, die wir dann gerne in der Podcast-Folge nach dem 28. Februar präsentieren würden.
Ja, da bin ich auch mal drauf gespannt, was da rauskommt. Jungs, ich habe für den Block 2 habe ich heute mal ein paar Fragen vorbereitet. Die würde ich gerne mit euch mal thematisieren und mal besprechen. Zum einen wäre das erste Thema, was ich mit euch angehen würde, ist... wenn ihr Angeltouren vorbereitet, welche Apps nutzt ihr da? Wie bereitet ihr das vor? Wie sucht ihr euch die Gewässer aus? Was könnt ihr da empfehlen?
Also was ich halt immer habe, also deswegen habe ich da auch ein Abo, das ist Navionics, einfach für die Tiefen, um auch Strukturen rauszusuchen. Da gibt es halt ja, wie jeder Angler auch hat, so Favorites, sag ich mal, die man sich raussucht. Was Kanten angeht, Strukturen generell. Google Maps ist, sag ich mal, auch immer sehr wichtig. Und sag ich mal, wenn man dann wirklich komplett neue Gewässer nimmt, dann auch die FISPlaner-App, vor allen Dingen in Holland. Da muss man nämlich immer genau gucken, darf man das Ufer überhaupt betreten, darf ich da überhaupt angeln. Das ist ja nicht immer ganz so geregelt. Auch an den Flüssen, wo man eigentlich immer meint, da läuft immer alles über den FISPass, aber ist auch nicht immer so, vor allen Dingen an der Wahl. Und da muss man halt auch immer gucken, dass man da den richtigen FISPass für hat, weil es wird ja auch schnell teuer und all sowas. Also das sind, glaube ich, so die 3 Apps, die man immer braucht.
Ja, ich habe oben, weiß ich auch, ich glaube, das war der Leck oder der Niederrhein, da hast du teilweise, darfst du nur auf einer Seite angeln, weil die andere Seite einen Angelverein hat oder so, da ist dann die FISPlaner-App sehr gut, ne?
Ja, genau.
Da hätte ich noch eine Frage zu dem Navionics. Navionics, ist das eine App für die Schifffahrt? Ist das was für Angler explizit? Also ich kenne es zum Beispiel gar nicht, weil ich mich da nicht so akribisch drauf vorbereite.
Es kommt aus der Schifffahrt, glaube ich halt.
Es kommt aus der Schifffahrt. Die Karten werden ja von Garmin Echoloten aufgezeichnet.
Okay.
Was halt auch ganz interessant ist, wo ich das Jahresabo drin hatte, da hatte ich auch ein Relief-Shading drin. Da wurde dann halt auch wirklich, sag ich mal, die Bodenstruktur so ein bisschen aufgezeichnet. Also es gab da Gewässer. Da konnte man die Bodenhärte, sage ich mal, dadurch sehen und halt auch Tiefenveränderungen besser. Also wenn man zum Beispiel ein Plateau hatte, das wurde dann, sage ich mal, in einem sehr tiefen Wasser sehr anders, in einer anderen Farbe angezeigt und all sowas. Du hast auch Schattierungen drin, sage ich mal, wenn dann so Kanten drin sind, dann hast du halt diesen schwarzen Streifen, sage ich mal, drin, wo dann so Kanten rein gezeichnet werden. Also das ist halt schon eine sehr hilfreiche App, vor allen Dingen, wenn du halt wirklich neue Gewässer hast und die dann auch suchst, die Spots, ne, die du halt, sag ich mal, auf Google Maps dann nicht direkt siehst. Ne? Also Google Maps ist, sag ich mal, immer so die App, wo man hingeht und sagt man, so die Ufer will ich mir mal genauer angucken auf Navionics oder die Gewässer, sag ich mal, weil die für mich schon von oben interessant aussehen. Und dann gehe ich mit Navionics hin und gucke dann, wo sind Spots, die ich dann direkt angehen kann. Und du hast ja auch die Möglichkeit, dann auch, sag ich mal, über GPS dann hinzugehen. Und dann kannst du auch wirklich dann dich am Ufer hinstellen, wo der Spot ist, den du markiert hast und triffst den auch relativ genau.
Also gerade für die Turnierangler ist das doch bestimmt interessant, oder?
Ja,
wenn du gewisse Längen oder Größen erreichen musst, damit du eben auch punktest.
Ja, genau. Also das ist halt, wie gesagt, Turniervorbereitung ist nochmal was ganz anderes. Man geht halt auch ins Pre-Fishing dann vorher. Ne? Man muss dann halt auch gucken, wie fahre ich dann. Also das ist ja wieder ein ganz neues Thema. dass man nicht so viel Zeit verliert. Lohnt sich das zum Beispiel, ein Gewässer in der Hinterhand zu haben, was vielleicht ein oder anderthalb Stunden weiter weg zu fahren ist, außer der Strecke, wo man vorher geplant hat. Da muss man halt immer so einen Plan für haben, was man da macht. Aber das, glaube ich, sprengt jetzt auch wieder den Rahmen.
Ja, kann man gerne mal in einer weiteren Folge diskutieren. Ich bin da total unerfahren. Du hast schon mal, also Andi hat schon mal ein bisschen
Navionics,
Turnierkram mitgemacht. Und Navionics hast du ja auch schon am Schirm.
Ja, Turnierkram, ich weiß gar nicht, das war ein Facebook-Turnier, wo wir mal mitgemacht haben.
Richtig, Martin, ja, ne? Einmal haben wir daran teilgenommen, genau, richtig, ja.
Ja, aber das war nachher... Da ist ja was blöd gelaufen, also das war...
Wir sind betuppt worden.
Ja. Nee, wir hatten einen Angeltag oben gehabt und was dann war, du musst halt dann immer, das ist ja bei vielen Turnieren, dass du halt eine Karte oder was von dem Turnier halt vor diesen Fisch halten musst.
Um Fakes zu vermeiden.
Genau, dass du nachweisen kannst, dass du, da kam, glaube ich, wöchentlich kam irgendwie ein neues Motiv dann raus oder wie war das da, ne? Ja. Und dann musst du das halt dann davor halten, vor dem Fisch, dass du halt nachweisen kannst, du hast den in dieser Woche gefangen. Und da haben sie uns einen Zander aberkannt, weil irgendwie zu viel von dem Schild vor dem Zander hing. Also konnten sie vom Fängerfoto anhand auf die Maßskala konnten sie sehen. Und dann war der große Hecht, den wir gefangen haben.
Ja.
Da haben wir halt nicht, also das ist, wir haben da, also ich habe den großen Hecht gefangen. Wir haben den sauber gekechert, wir haben den abgehakt, wir haben ein Foto vom Fänger gemacht, wir haben auf die Messskala gelegt und haben ihn schnellstmöglich wieder ins Wasser getan. Nur nachher bei den Bildern ist aufgefallen, dass quasi beim Fängerfoto die linke Seite vom Fisch fotografiert worden ist und auf der Messskala, weil du den ja runterlegst, haben wir die rechte Seite fotografiert. Ja. Und deswegen wurde dann der Fisch dann da nicht angenommen.
Ja,
das steht da in den Regeln drin, ja, ist super, ja. So, wenn du natürlich dann da startest, war es eh wenig Zeit und wir hatten, glaube ich, an dem ersten Tag hatten wir 6 Fische eingereicht und davon sind dann 4 zurückgekommen. War natürlich die Motivation dann nicht mehr so hoch.
Ja, war ja auch das erste Turnier für uns, ne?
Ja, also das war auch nichts irgendwie, ich weiß auch gar nicht, also das war umsonst auf jeden Fall. Du musstest dich nur irgendwie als Team da melden irgendwie bei Facebook und dann hat's, ich glaube, das war über 3 Monate, war das im Sommer, hattest du die Vorrunde und dann sind irgendwie die besten 8 Teams, die haben noch eine Finalrunde noch gehandelt. Oder was. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das heißt. Das war vor Corona irgendwann.
Ich hab's vergessen.
Ja, noch auf irgendeinem See wurde sich nachher getroffen, das Finale ausgetragen, kann das sein? Ich weiß nicht, ist ja schon ein bisschen länger her jetzt.
Ja, weiß ich auch nicht mehr, wie das war. Auf jeden Fall
sind wir... Ihr habt aber erst gut gepunktet, das war noch meine Erinnerung davon. Ich hatte nämlich keine Zeit teilzunehmen. Er hatte mich ja auch gefragt, ob ich mitmachen will. Und bis auf diesen einen Fauxpas... War das eigentlich ganz
nee, gut? Nee, wir hatten gut gepunktet. Also wir haben quasi mit dem einen Angeltag sind wir nachher auf Platz 12, glaube ich, gelandet, ne?
Ja. Ja, und das waren wirklich Fische, die ausschließlich in Deutschland gefangen wurden. Warum lacht ihr denn jetzt? Das war ein deutsches Turnier. Ja. Ja. Ja, hallo, Leute. Trügen noch nicht.
Nee. Also die wohnen da, also wie gesagt, das war mit dem Hecht halt, wie gesagt, da hast du so die Natur im Angler ist dann, dass du ihn halt möglichst schnell zurücksetzen willst und dann hatte ich ihn, wie gesagt, wenn du den dann im Kiemengriff hochhältst, fotografiert er halt die linke Seite und wenn du dann runterlegst, fotografierst du von oben die rechte Seite und dann habe ich ihn
ins Wasser getan. Ja, natürlich, du willst dich noch mit dem Fisch jonglieren.
Ja, eben so, aber das wäre jetzt da quasi dann, hätte das...
Ja, ein Ausschusskriterium. Ne?
Fürs Turnier hätte es halt machen müssen, aber habe ich in der Situation nicht, nicht, ich weiß gar nicht, was das war das 92 6, oder 96?
Ja, doch,
echt, weiß ich nicht.
Der hatte gut
da war schon ein guter, ja, und dann, ja, und aufgrund dessen, dass wir halt 2 Seiten da hatten, wurde der halt nicht gewertet, ne? Ärgerlich, aber steht halt so schwarz und weiß drin, gut, aber ja, bevor ich da mit einem knappen Meter da irgendwie anfangen zu jonglieren, dann tue ich lieber direkt ins Wasser.
Also, das ist
ja
auch nichts. Ja, Martin, um zur Frage zurückzukommen.
Genau.
Nutzt du andere Apps, machst du es gleich?
Genau, Dominik, ich wollte gerade noch gesagt haben, eine App, die habe ich noch, die kennt der Andi auch, die habe ich auch durch den, der hat die mir auch gezeigt. Es gibt noch eine App, speziell jetzt für den niederländischen oder für die niederländischen Gewässer ist es interessant für die Flussangler zum Beispiel. Waterinfo.rws.nl heißt die und da kann man wirklich die Durchflussmenge ablesen. Also das heißt, wenn irgendwo Wasser gestaut wird oder abgelassen wird oder es ist wirklich, es hat viel geregnet und wir haben sehr viel Druck auf der Maas, jetzt sage ich jetzt einfach mal als Beispiel, kann man sich zu Hause vorbereiten, indem man da einfach mal reinschaut und sieht, alles klar, über 1200 Kubik die Sekunde, weiß ich nicht, also ich sag mal, wir fischen meistens irgendwas, ich glaub, maximal bis 20.
So was war das.
Ja, nee, ich meine aber von den Grammzahlen her, so, mit den Ködern ja, jetzt, die so. Bebleiung, ja. Bis maximal 20 Gramm oder sowas. Und ich weiß, also das ist ja jenseits von 30 Gramm, die man da fischen müsste, um wirklich einen vernünftigen Grundkontakt gewährleisten zu können. Ne?
Das ist doch bestimmt der Wink auf den Namen der letzten Folge, Andi, oder?
Ja, das könnte
Hast
sein.
Hast du mal die Durchschlussmenge betrachtet, du Otto?
Ja. ja, wie gesagt, da nochmal, also, wir sind so bei 180, habe ich mir eine Grenze in Maastricht gesetzt und da waren ja 1300, also das war, aber deswegen, also in Maastricht selber, wenn wir da Streetfishing machen, da hast du eigentlich fast, also wenn ich das überlege, da ist relativ im Norden ist ein Hafen, wo du noch eine Strömungskante hast und im Süden ist der Abzweig zum Julianerkanal, aber wenn das so durch die Stadt da durchrauscht, also da brauchst du nicht irgendwo an die Spundwand da zu gehen, also deswegen, das sind halt bei den Apps, ich finde, die sind immer super als Anhaltspunkt. Was halt natürlich aber damit auch verbunden ist, dass du musst ja quasi öfters fahren, um das mit den Daten abzugleichen, um dann für deine Gewässerstrecke dann quasi dir selber rauszufinden, wann lohnt sich. Ne? Also da kann man jetzt nicht pauschal sagen, du musst das und das haben. Ich habe zum Beispiel hier, früher war ich ja viel am Rhein, da hatte ich mir eine Liste gemacht, die habe ich gerade hier nebenbei mal rausgesucht, die habe ich sogar noch, die ist von 2008 ist die. Da habe ich zum Beispiel vom Kölner Pegel, da habe ich mir aufgeschrieben, zum Beispiel Pollerwiesen geht ab 3,80 Meter nicht mehr, Nielehafen 3,50, Wuppermündung 3,10, Niederkassel 3,20. Also das sind so die Kategorien, wenn der Pegel höher ist, sind die Buhnen überspült und da brauchst du ja gar nicht mehr hinzufahren.
Ja, okay, aber du sprichst ja quasi auch im Fluss, also du fischst ja auch in der Strömung dann.
Ja, nee, also das sind nur die Pegelstände, ab wann die Buhne überspült ist. Also okay. wenn der Kölner Pegel zum Beispiel über 3,80 Meter ist, dann ist die Pollerwiesen, sind alle Buhnen überspült. Da brauchst du ja gar nicht hinzufahren. Wenn der niedriger ist wie 3,80, sind die Buhnen frei und du kannst dich auf den Buhnenkopf stellen und angeln. Das hatte ich mir dann halt auch über mehrere Touren quasi dann aufgeschrieben. Und wenn man da so ein bisschen sich die Daten so selber ein bisschen rausholt, dann kannst du halt schon von zu Hause gucken, lohnt es sich am Samstag zu fahren oder nicht, dann, weil du siehst auch ganz viele Posts, die jetzt irgendwie jetzt die letzten paar Tage nach Venlo gefahren sind und dann kriegst du dann gezeigt, wie dann da die Promenade unter Wasser steht.
So, ist halt ja, aber selbst da, du hast es ja selber bewiesen, wenn man nicht unbedingt auf seine Spots dann beharrt, sag ich mal, die in der Strömung sind und man geht auf beruhigtere Bereiche, kann man auch trotzdem Fische landen.
Ja, kannst du trotzdem Fische landen. Ja, aber ich sag mal, wenn du jetzt komplett ohne irgendeine Einsicht jetzt einfach mal so irgendwo hinfährst,
nee,
dann stehst du halt an der Promenade und stehst bis in die Knie im Wasser.
Nein, also da würde ich auch wirklich gucken, Durchflussmenge, also wenn du nach Holland fahrt oder, ne, ich würde alle möglichen Faktoren mit einfließen lassen und wie der Dominik schon sagte, so ein Trip dann, wenn man irgendwas Interessantes auf Google Maps oder Google Earth sieht, wo man hinfahren möchte, dann über die Tiefenkarte genauere Details rausholen. Wie sieht die Struktur aus? Von welcher Himmelsrichtung fange ich an, sage ich mal, in so einem See oder sowas? So würde ich das dann aufteilen. Oder wenn ich halt in ein Fließgewässer gehe, wie gesagt, wie viel Durchflussmenge dann halt da ist. Ob ich mich jetzt eher bei einem hohen Durchflussgehalt eher vorbereite auf ruhigere Bereiche oder ob ich sage halt, die Durchflussmenge ist in Ordnung und ich fische auch wirklich hart in die Strömung dann. Ne?
Wir nehmen ja nicht alle das ganze Equipment mit.
Also genau, richtig. Ja,
ich kann mir vorstellen, meine Jigs von 7 bis 25 Gramm mitzunehmen.
Wie früher, wie ihr sagtet, ihr Opas Angelkiste, ne? Die mitschleppen jetzt, da man alles dabei hat, ja, das geht nicht mehr. Ne?
Nee, ja super, also fand ich schon mal cool, da haben wir auf jeden Fall ein paar Apps reingeschaut. Die eine App, wo ich am Anfang eigentlich ziemlich viel, Vertrauen nicht, aber sehr viel, wie sagt man, Euphorie reingesteckt habe, war Alle Angeln. Weiß ich, die kennen ja mit Sicherheit sicherlich auch.
Das ist ja mehr ein soziales Netzwerk.
Das ist ein soziales Netzwerk, wo dann Gewässer quasi hinterlegt sind oder die kann man anführen, wo dann halt quasi Fänge quasi hochgeladen werden, wo man dann sagen kann, wann hast du denn gefangen, womit und wie. Aber wenn man da mal genau schaut, finde ich, ist es halt viel, ich weiß nicht, ob das dem Fangneid oder was geschuldet ist. Da werden dann Fische an falschen Gewässern hochgeladen und alles, obwohl man es im Hintergrund erkennt. So, dann kommen dann die Leute, die dann da die Bilder verpixeln oder sowas, ne? Wie haltet ihr das, wenn ihr, ich sag mal, jetzt einen Fang habt oder so? Ich weiß, Dominik, du hast ja auch dann, wenn du Turniere angelst, hast du da deine Favoritenspots, die willst du natürlich auch nicht gerade preisgeben.
Ja klar, also was ja allein schon auffällt, du hast ja auch, ich bin ja bei Instagram ja auch schon relativ groß, muss man ja auch dazu sagen, man erfährt das dann schon, dass dann Leute an die Spots fahren, wenn sie die auch erkennen und ja, da auch Fische fangen, ne? Also man sieht das oft genug, ne? Bekannte Spots werden ja sowieso angefahren, aber auch selbst Spots, die man sich dann selber erarbeitet hat, da gehen Leute hin und suchen die sich raus. Also ich habe jetzt letztens auf der Duisburger Angelmesse mit einem gesprochen, der hat wohl gesagt, dass da wohl auch Leute hingehen, und wenn man irgendwo in der Stadt ist, rufen dann, machen einen Screenshot von dem Bild und jagen die dann einmal durch die Google-Suche, also die Fotosuche, um den Spots dann rauszusuchen. Also da ist schon, ja, ich kann es verstehen, dass Leute ihre Spots schützen wollen. Ja, muss man halt immer so ein bisschen gucken. Ne? Also ich habe mir ein großes Netzwerk dafür aufgebaut, dass ich andere Spots bekomme. Und ja, da muss man so ein bisschen dran arbeiten, dass man, glaube ich, sich eher Leute raussucht, mit denen man Spots zusammen erarbeitet, wie dann von anderen einfach zu klauen, weil das ist einfach, da steckt man so viel Arbeit rein und ja, dann kriegst du dann quasi so auf die Fresse dann hinterrücks, ne?
Ja, ich finde auch, also jetzt als, ich meine, das wird nicht jeder haben, weil es die Leute halt gibt, aber ich finde so als Ansporn vom Angler, also ich weiß, ich war mit Benedikt, wo wir in Maastricht waren, hat er einen kleinen Zander gefangen, da habe ich gesagt, ja, ist jetzt, die Größe ist gerade scheißegal, du hast die Fischart Zander überlistet und du bist da selber dran gekommen, ne? So, für mich war das dann immer, wenn ich den Zander jetzt irgendwo fange, dann habe ich den über Navionics, wie du eben sagtest, Google Maps, ich habe mir den Spot selber rausgesucht, ich habe quasi diese Fischer überlistet. So, und wenn ich da einfach nur anfange, irgendwas zu kopieren oder irgendwas zu klauen.
Spotter, ne? Sagen
wir. Ja, so Spotter, genau. Dann hast du ja eigentlich, also du bist ja nicht so weit vom Wissen her, dass du sagst, du kommst da jetzt selber zum Fisch. Ne? Du rennst ja quasi nur anderen hinterher. Und was ich aber an den Sachen immer so... so komisch bin. Auf der einen Seite hat man dann die Leute, die dann ihre Spots da schützen, ohne Ende. Aber auf der anderen Seite, um jetzt da einfach mal, wenn du sagst, einen Spot jetzt mal zu nennen, hier Wilhelmstedt auf der Hafenmauer da.
Ja.
Da stand ja schon gefühlt jeder Angler, der mal nach Holland gefahren ist.
Das ist ja kein Geheimnis.
Ne? So, ist kein Geheimnis mehr, aber trotzdem fängst du dann immer da die Fische.
Die fängst du immer noch, ne?
Ja. Haben dann die anderen einfach, wovor haben die denn da Angst? Weil ich sag mal so, die Wilhelmstedt ist wahrscheinlich der überlaufendste...
Wilhelmstedt, Den Bommel, das sind so die Klassiker. So, ja, ne, so. Da würde ich sagen, also ich will dir da nicht ins Wort greifen, aber sowas sind die ganz großen Videomacher schuld. Ne, ich sage einfach mal YPC oder sowas. Da wird ja quasi auch verkörpert, ich fahre da hin, ich werfe zweimal und fange einen Fisch und dann auch einen Apparat. Ne? Also einen richtig massigen Fisch. Das sorgt für Aberglaube. Viele Leute sind dann der Meinung, ich fahre da einfach mal hin, werfe da meine Köder durch und fange da die Fische. Und das sind mittlerweile so viele. Und die Fische selber, man kann sich das ja vorstellen, wenn die da unten rumschwimmen. Ne? Und da wird dann über Tage, über Stunden dann immer ein Köder vorbei. Hier sind irgendwann, die kennen ja jeden Köder beim Namen. Mhm. Die wissen, ob das Camo-Tackle ist, was da für ein Jig drauf hat. 4-0er, 3-0er, die wissen ja nachher alles. Ne? Ja. Also übertrieben gesehen jetzt. Und ich denke mal, das hängt damit auch zusammen. Aber nichtsdestotrotz fängt man immer noch Fische an den immer Spots. Noch,
ja.
Ne?
So, aber das ist ja genau der Punkt, wo ich dann hin will. Du fängst dann trotzdem noch an diesem also dass die Wege zu diesen Spots ja nicht gepflastert wurden von irgendeinem Landschaftsunternehmen, das ist ja eigentlich alles. Ne? Also da brauchst du ja auch im Sommer keine Angst haben, dass dir irgendwie eine Brombeere im Schienbein rauskommt.
Auf Google Earth kann man das sehen schon. Ne?
Ja, da siehst du schon, wie du am besten gehst dahin. Ne? So, aber trotzdem fängst du ja Fisch. Aber wovor haben dann die Leute Angst, die dann mit Pixelbildern und allen möglichen versuchen, irgendwas zu machen? Ja, dann solltest du ja nochmal an den Spots ja auch so sein.
Ja, aber vielleicht, weil sie halt meinen, dass dieser Spot jetzt der noch nicht so bekannte ist. Also ich gehe da ja ganz naiv rein. Ich selber, um da von meiner Seite zu sprechen, ich nutze so tatsächlich gar keine Apps, weil ich habe privat und beruflich ziemlich viel zu tun, sodass ich angle halt als Freizeitvergnügen. Und wenn Andi dann mal anruft, ja, pass auf, ich hab mir ein paar Spots rausgesucht. Also Andi geht da schon professionell ran. Ich hab da eine Ecke und da wollen wir mal hin und die Zeit passt und der Pegel passt. Aber ich bin halt der ganz naive Trottel. Ich stelle mich da einfach hin. Ich spüre die Kanten durch das Jiggen eben. Also ich kann mir da im Kopf meine Karte machen, wo was geht. Aber ich gehe da ganz unbeholfen dran. Und mir persönlich wäre es zum Beispiel auch scheißegal. Ich mache dann ein Foto und wenn ich bin jetzt nicht so der Social-Media-Typ, aber wenn ich das wäre und das irgendwo hochlade, käme für mich das Pixelbild so gar nicht in Frage. Aber wenn Andi eben sagt, dass die Leute dann eventuell Angst haben, ihre Spots verdecken, vielleicht weil sie meinen, es sind die Geheimnisse. Und diese vollbelaufenen Dinger, vielleicht sind das halt die Sachen, die jeder kennt und deshalb macht man es dann nicht. Oder wird es dort auch so gehandhabt?
Nee, da nicht. Aber das meine ich, also bei den überlaufenden Spots fängst du ja trotzdem Fisch. Hm. Deswegen, was klaust du dem Pixelbild?
Ja, das ist, glaube ich, ich glaube, das ist sich profilieren und vielleicht halt einfach zeigen, ich fange hier die dicksten Dinger. Also es kommt natürlich drauf an, wenn du so ein Profi-Angler bist, also auch der medienpräsent ist und so, das ist natürlich sein täglich Brot, die dicken Dinger dann dann zu ziehen und vielleicht neigen die dann dazu halt mal zu verpixeln, um eventuell die Exklusivität zu... Das ist ja, es geht ja im Endeffekt nur um Clickbait. Und wenn du dann so ein verpixeltes Ding hast mit so einem riesen Apparat...
Ja, sieht aber trotzdem scheiße aus.
Es sieht scheiße aus auf dem Bild. Also ich stelle mir das nicht cool vor, wenn ich meiner Frau oder so die Bilder mal zeige, was wir da gefangen haben. Wenn ich dann alles verpixeln würde und sagen, hier, guck mal, da war wieder was. Und nee, ist irgendwie, ich finde es irgendwie scheiße.
Ja, aber ich denke mal, damit ist ja auch überwiegend gemeint... wenn ich jetzt so einen Spot mir wirklich erarbeitet habe, wie wir eben besprochen haben, mit den ganzen Apps und mit dem ganzen Kram, und ich fahre dann, ich sage, wir sind, also der Andi und ich, wir sind ja auch Familienväter, die anderen beiden haben noch keinen Nachwuchs, die haben ein bisschen mehr Zeit zum Angeln, der Dominik, der fährt ja wirklich viel. Gerade an Dominiks Stelle jetzt, mich würde das richtig nerven, wirklich, wenn ich mir einen Spot erarbeitet habe, mit den ganzen Apps, habe da so viel Energie reingesteckt, fahre dann hin, mache dann ein Foto, und das nächste Mal fahr ich wieder hin angeln und du kommst nicht an den Spot, weil der einfach voll ist. Da stehen auf einmal da 4 oder 5 Angler. Warum? Ja, weil sie crap gespottet haben. Die haben einfach nur geguckt, wo war der und sind da hingefahren.
Also ich kann da gerade mal so ein bisschen einhaken, weil es um einen Spot geht, sag ich mal, der in der letzten Saison schon sehr gut geliefert hat, bei einem Kumpel. Und das war wirklich so, dass die da wirklich gute Stückzahlen an großen Barschen gefangen haben. Und dann sind da wirklich, also ist ein sehr bekannter Angler hingegangen und hat seinen holländischen Freunde gefragt, hört mal, was ist das für ein Gewässer, das kenne ich gar nicht. Und der ist dann hingegangen, hat die holländischen Freunde haben gesagt, ja, das ist das und das Gewässer, ganz klar. Er ist dann hingefahren, hat dort eine YouTube-Folge gedreht und seitdem ist es da deutlich voller. Also man kann da wirklich sagen, also der Spot, der war normal nicht belegt. Du hattest da, wenn überhaupt, 2, 3 andere Boote von Holländern, die dann geschleppt haben auf Hecht. Und dann warst du quasi exklusive Angler auf Barsch und konntest da deine großen Stückzahlen fangen. Und durch das Video ist das, sag ich mal, schon explodiert. Also ich war eine Woche nach dem Video-Release auf dem Gewässer und wir hatten 7 Boote, die exklusiv nur auf Barsch geangelt haben. Ne?
Das ist krass.
Das ist wirklich krass und sag ich mal, das hat man diese Saison wieder gemerkt. Also wir haben jetzt wieder ungefähr dieselbe Zeit und du hast vor allen Dingen jetzt wieder ganz andere Leute, die dir angeln. Du hast natürlich die Leute, die sich den Spot geholt haben aus dem YouTube-Video. Und da sind so viele jetzt aus der Barsch-Szene auf dieses Gewässer gekommen, was vorher überhaupt nicht bekannt war für Barsch. Es war ein reines Hechtgewässer. Ne? Ja. Und sag ich mal, das ist immer die Gefahr. Also es ist ja nicht so, dass du keine Barsche mehr fängst. Du fängst da immer noch gute Stückzahlen und große Fische, aber du hast halt die Atmosphäre nicht mehr. Vorher warst du allein auf dem Gewässer und jetzt bist du da mit 7, 8, musst dich um Spots gefühlt kloppen, weil da jeder ankommt und meint, wir können da jetzt angeln. Ne? Also, das ist halt immer so die Gefahr, ne? Sag ich mal, die bekannten Spots wie dem Bommel, Willemstedt, da weißt du, du musst Glück haben, dass da kein anderer steht. Fische sind immer noch da, weil der Spot ist einfach immer noch ein Spot, der hat ja eine Anziehungskraft für den Fisch. Ne?
Ja.
Wenn die wirklich so eine Besonderheit haben, die Spots, dann kommen die Fische immer hin. Aber es gibt Spots zum Beispiel, wenn der Angeldruck natürlich da zu krass wird und der halt auch zu klein ist, dann meiden die Fische den. Ne? Also das ist halt immer so ein Abwägen. Ne? Also wie gesagt, in diesem großen Gewässer da, wo jetzt der YouTuber das Video gemacht hat, ist immer noch gut Fische möglich. Also Kumpel war jetzt da wirklich 13 Fische, 3x49, 3x48, 3x47. Aber ja, das ist auch, bist halt nicht mehr alleine, ne? Das ist halt der Unterschied.
Das ist ja auch die passende Antwort eigentlich auf die Frage. Also es geht vielleicht gar nicht immer nur um Fangexklusivität, die Riesendinger, sondern halt auch um das, worum es dann geht, nämlich die Freude am Fischen und dass du halt auch wirklich eine Ruhe hast. Also Angeln, ich persönlich kenne Angeln nicht als Challenge, alle an Reihe an Reihe, wer hat den geilen Köder, wer hat die geile Montage, sondern für mich ist das auch runterkommen und deshalb mache ich das so gerne. Und vielleicht werden Pixelbilder auch gemacht, um eben gerade sowas zu verhindern. Wenn du deinen Spot hast, dann passt dein Stühlchen perfekt hin, du kannst dich da hinpflanzen und kannst dann da gemütlich ein paar Stunden am Sonntag verbringen.
Why not? Ja, da würde ich gerade nochmal gerne einhaken. Das ist nämlich ein Punkt, weil ich kenne es jetzt so nicht, aber Dominik, macht das was mit dem Angeln, wenn du jetzt sagst, du gehst einfach hobbymäßig jetzt, gehst mal auf Barsch oder du bist dann wirklich im Turnier und musst einen Barsch haben?
Ist das ja, schon? Ja, klar, also du hast halt einen ganz anderen Druck. Ne? Also du gehst da hin. Und sag ich mal, wenn wir jetzt aus dem Zander Cup Turnier hingehen, weil das ja wirklich auf einen Tag limitiert war, du hast ja natürlich einen Plan und kriegst dann, sag ich mal, die Rückmeldung, sag ich mal, ob das jetzt, also der Plan erstmal funktioniert. Also ich gehe jetzt, sag ich mal, auf den Moor hin, da wollten wir erstmal mit Wobbler Zander fangen, haben eingekriegt einen relativ kleinen und dann überlegst du halt, ne, wo fährst du jetzt hin, wo kriege ich jetzt größeren, also was. Muss ich darauf gehen, dass ich mir die Karte voll mache? Muss ich auch Größen haben? Im Endeffekt hat sich der Plan relativ gut ausgestellt, weil wir einfach die Karte voll gemacht haben mit ein paar maßigen Zandern. Und das hat schon gereicht, weil der Tag generell schwer war. Ne? Also,
ja, aber macht vom Spaß her ist gleich?
Oder? Es ist wirklich gesagt viel geiler, wenn du jetzt noch einen Fisch fängst.
Weil, ach so, ja, weil du musst. Ne?
Ja, weil du musst und du freust dich über einen kleineren Fisch viel mehr. Also sag ich mal... Ich gehe ja jetzt wirklich, sag ich mal, wenn ich jetzt wirklich beim Barschen gehe, es ist wirklich mittlerweile schwer, sich über einen Barsch unter 45 zu freuen.
Ja, okay.
Weil,
ich lache bei 32.
Weil es ist halt wirklich schwierig, wenn du, wie ich im Sommer, schon so viele 48er und 50er gefangen hast. Also was heißt 50? Ich hatte zwei 50er relativ schnell hintereinander, aber ich hatte auch wirklich viele 48, 49er. Und das sind dann halt wirklich die Fische, wo du dann wirklich aufs bist. Ne? Und wenn du dir dann halt wieder hindrehen würdest, ich würde jetzt zum Beispiel in einem Turnier einen 45er fangen, ist dann halt wieder eine ganz andere Leistung für mich, weil der unter Druck kam. Ne?
Ja, ja, natürlich. Ja. Ist dann ja das WM-Finale, schießt 1-0 oder schießt ein Freundschaftsspiel.
Bei mir gegen Meter schießen, ne?
Ja. Ja, nee, super. Also fand ich mega. Also sind so ein paar interessante Themen rausgekommen. Ich würde noch schnell zum Ende hin, würde ich noch schnell was einbauen, Benedikt, wenn ich das darf.
Eine neue Rubrik. Hast du schon angekündigt.
Genau, habe ich angekündigt. Ich würde noch schnell eine Schnellfragerunde machen. Ich habe mir quasi, ich glaube, das sind 12 Fragen, sind das. Einmal zum Thema Raubfisch und einmal zum Thema Friedfisch. Die würde ich jetzt mit und mit gerne mit einem Mitglied quasi einmal durchmachen. Es sind weder oder, dass man so ein bisschen so einen Steckbrief quasi pro Mitglied so ein bisschen dann daraus hören kann, was da so Vorlieben sind. Da der Dominik heute da ist und der unser Turnierangler ist, würde ich gerne mit dem die Schnellfragerunde Raubfisch machen.
Machen wir.
Ja, super. Also, wie gesagt, ich stelle dir einfach Fragen entweder oder und dann haust du einfach deine Vorlieben raus. Okay, ich dachte mal, Sommer oder Winter?
Winter.
Tag oder Nacht?
Tag.
Soft oder Hardbait?
Hardbait.
Jig oder Finesse?
Finesse.
Stinger oder nicht?
Kein Stinger.
Mono oder Geflecht?
Geflecht.
Fluor oder Stahl?
Fluor.
Stationär oder Baitcast?
Stationär.
Fluss oder See?
Fluss.
Boot oder Ufer?
Ufer.
Streetfishing oder abgeschiedene Natur?
Abgeschiedene Natur.
Catch and Release oder Kochtopf?
Catch and Release.
Ja, mega.
Sehr interessante Antworten, muss ich tatsächlich sagen. Also gerade so das Thema Hardbait und so, habe ich mich noch selten mit befasst. Und dass Dominik jetzt als Turnierangler sagt, Hardbait, ich hätte jetzt gesagt, also ganz naiv, ohne Wissen, hätte ich gesagt, ja klar, hier Jig, Softbait, Würmer, Krebse, weiß der Geier.
Der ein oder andere hat mich jetzt auch echt verblüfft, ja. Doch, muss ich echt sagen. Ja, gerade als Turnierfischer oder Bootsangler, also hier gerade so Baitcasten oder sowas, hätte ich schon eher gedacht, dass du da... kurze Route vom Boot aus, ne, Turnierfischen.
Ja, ich bin jetzt davon überzeugt, sag ich mal, wenn ich jetzt wirklich nur eine Route nehmen würde, dann wäre ich schon eher bei stationär, weil du bist halt viel flexibler, was das angeht, was, sag ich mal, auch weniger Vertüttelungen und all sowas. Also das ist halt, sag ich mal, das Unkompliziertere von den beiden. WC macht natürlich halt auch viel Sinn beim Hardbait-Angeln, ne?
Genau, also, da wollte ich drauf hinaus.
Ja, aber sag ich mal, wenn man jetzt wirklich immer vom Normalfall ausgeht, dann ist das halt immer das Schönere für mich. Sag ich mal, im Sommer ist das halt auch immer alles, da kann man nochmal viel mehr Hardbait angeln. Ich meine, im Winter geht das natürlich auch, aber dann bist du halt auch oft im Finesse-Bereich. Deswegen also, ist immer die schönere Entscheidung jetzt gerade gewesen.
Du bist flexibler mit einer Spinning,
ja,
ne?
Ja, genau.
Du deckst halt mehr ab von bis.
Ja, sag ich mal, zum Beispiel kannst du, also was mir wirklich schwerfällt, ist zum Beispiel mit einer BC, einer Carolina Rig zu angeln oder sowas, ne? was ich aber trotzdem sehr oft benutze, ne? Also das ist halt immer so, wo bist du gerade besser dran, ne? Das ist es halt.
Ja gut, aber war ja jetzt quasi die Vorlieben, also wenn du da aussehen kannst, willst du im Sommer mit dem Hardbait fischen.
Ja.
Ja, der lieber gesagt Winter.
Ja, echt? Hast du echt Winter gesagt?
Ja, Winter ist aber genauso hart.
Ja, ey. Sorry. Ja. Ja, okay, also ich höre mir das dann nochmal an, bevor ich den Steckbrief dann erstelle. Damit wir da alles richtig haben. Ja, Jungs, also von meiner Seite war das eine geile Folge. Also ich weiß nicht, habt ihr noch Themen, wollt ihr noch was besprechen? Also ich bin noch da.
Ja, also mir brennt das oder mir liegt das noch ein bisschen am Herzen so.
Ja.
Ich würde den Dominik noch gerne fragen mit dem Turnierangeln. Oder haben wir da schon drüber gesprochen? Stinger? Jeder Fisch zählt?
In der letzten Podcast-Folge haben wir das mit den Stingern besprochen, aber halt unsere beiden Meinungen.
Genau. Achso,
eure beiden jetzt haben wir ja jemanden hier sitzen, der Turniere fischt. Ne? Ja. Wie würdest du denn dazu stehen dann, Dominik?
Also sag ich mal, das Thema Stinger ist halt immer schon sehr diskutiert in der Angelszene. Ich fisch generell eigentlich eher keinen Stinger, sei denn, der Köder geht halt wirklich über 16 cm, muss da halt einen Stinger haben, um überhaupt haken zu können, sag ich mal. Für mich ist aber halt oft rausgekommen, wenn ich auf einen 12 cm Gummi zum Beispiel einen Stinger drauf habe, dann hängen, sag ich mal, 70-80% der Fische wirklich auf einen normalen Haken. Also das ist nicht so, also oft habe ich dann den Drilling vom Stinger irgendwo hängen, wo er mir eher in die Pfoten kommt. Also deswegen lasse ich den auch weg. Im Turnier kommt der, sag ich mal, auch bei mir erst im Einsatz, wenn ich wirklich merke, die Fische haben keinen Bock oder die beißen nur auf den Schwanz. Weil für mich ist halt jeder Fisch besser gehakt, sag ich mal, der auch im Einzelhaken hängt. Ne? Weil da hast du halt den besseren Halt drin und sowas. Und halt auch für den Fisch und für dich selber wenig Verletzungspotenzial. Weil in Holland müssen ja auch die meisten Turnierfische auch immer zurückgehen. Ne? Deswegen, das Catch and Release muss ja auch gegeben sein, weil der Stinger hängt ja immer am untersten Ende vom Gummifisch. Und das ist halt auch immer sehr schwierig. Ne? Es gibt so auch mittlerweile Leute, die angeln Stinger auch beim Chatterbait. Wer es vielleicht mal gesehen hat in der Perch Pro, die letztes Jahr kam, da haben wir sogar Dustin und Tobias Eckwärts mit Stinger geangelt, weil die Barsche wohl so spitz gebissen haben. Ne? Also ist immer abhängig von der Situation, aber für mich ist immer weniger Stinger, weil ich finde auch die Hackquote ist dann viel besser, ne? Weil der Gummi nicht so steif wird und all sowas. Also das ist wirklich so ein Thema, da bin ich eher gegen den Stinger.
Ja, hatte ich ja auch quasi in vorletzte Folge war das, glaube ich, ne?
Ich meine schon.
Ja, wo wir das Thema hatten. Bin ich auch, also wie gesagt, ich hatte auch dann, wie du schon sagst, also auch die Erfahrung, dass die größtenteils am Einzelhaken hängen und du den Stinger dann irgendwo im Kiemenbereich oder Rachen dann noch irgendwo rumbaumeln hast im Fisch, wo du den eher dann noch zusätzlich mit verletzt, als dass der irgendwie damit hakt. Ne?
Gerade bei den kleineren Fischen dann, ne? Die haben den richtig im Schlund hängen dann.
Wie stehst du dazu,
Martin? Also ja, wie ich sagte gerade schon, gerade die kleineren Fische, es steigen ja dann auch schon immer kleinere Zander oder Barsche ein. Und wenn die sich den auch inhalieren, das kriegen die ja auch hin, haben die den Stinger halt hinten im Rachen oder im Kiemenbogen hängen. Ne? Und den da raus zu operieren, weiß ich nicht, das ist immer so eine Sache. Ne? Will ich den jetzt für die Pfanne angeln oder will ich den wieder zurücksetzen? Ne?
Ja, ja, das ist, ja, wie gesagt. da wir natürlich auf, sagen wir, auf der Seite stehen, dass wir uns, von uns behaupten können, wir fangen auch mehrere Fische am Tag. Ja, geht ja nicht jeder in die Küche, deswegen.
Und warum? Weil wir halt wirklich überwiegend Catch and Release betreiben. Ne?
Ja.
Das ist eigentlich eine super Überleitung, Andi, zu dem Thema, was wir heute auch noch am Herzen hatten. Und zwar wie eure Meinung zu Catch and Releases. In der letzten Podcast-Folge hat der aufmerksame Zuhörer ja die Position von Andi und mir bereits erfahren, dass wir eben hauptsächlich auf Catch and Release angeln. Und wenn es weitgerechter ist, das Tier zu entnehmen, weil wir ihn zu stark verletzt haben oder einfach weil er zu tief geschluckt hat und die Verletzungsgefahr zu groß ist, dann nehmen wir den mit. Und halt in Ausnahmefällen, wo wir dann sagen, ja, heute Frau springt Fisch nach Hause, dann wird auch mal einer mitgenommen. Da würde mich mal sehr interessieren, wie ihr zum Thema Catch and Release steht, ihr zwei.
Ja, also bei mir ist das ja wirklich, sagen wir mal, zu 100%, wenn es nicht anders geht, ist immer Catch and Release bei mir angesagt. Sag ich mal, es ist ja auch wirklich so, du hast in Holland wirklich gute Bestände, würdest die Holländer auch, sag ich mal, nicht, ja, sag ich mal, den holländischen Bestand nicht aufbrauchen, weil da sind halt ja wirklich auch krasse Fischbestände, die man in Holland hat. Ne? Und wenn man da wirklich, sag ich mal, wie hier, sag ich mal, in Deutschland am Rhein oder sowas hingehen würde und dann wirklich jeden Zander mitnimmt und all sowas, dann sind auch diese Bestände irgendwann mal erschöpft und du hast ja auch wirklich immer ein gutes Potenzial, große Fische zu fangen. Du hast ja in allen Gewässern wirklich die Möglichkeit, große Zander und Barsche und Hechte zu fangen, weil die halt zurückkommen. Und das sind ja auch wirklich sehr, sehr besondere Fische, ne? Weil du hast halt einen Barsch, der in die 50er-Region kommt, der gibt halt die Gene weiter, 1,30 Meter Hecht gibt die Gene weiter. Und das sind ja wirklich sehr, sehr wichtige Laichfische, ne? Weil die haben einfach die Gene in sich drin. Ne? Und sag ich mal, vielleicht ist das ja auch in dem deutschen Bestand verloren gegangen, das heißt, weil so viele große Fische entnommen werden. Ne? Also da wird ja gefühlt alles mitgenommen. Ne?
Ja, hier in Deutschland ist Catch and Release ja sogar verboten. Das heißt, die Holländer fordern es teilweise. Ja. Bei Turnieren, auch eben holländische Turniere, wird es dann auch gefordert. Und hier ist es halt tatsächlich verboten. Und da muss man sich überlegen, was ist jetzt da der Goldstandard? Also wenn ich holländische Bestände sehe, hervorragend, immer einen guten Fisch geangelt. Zu Beginn meiner Angelkarriere war ich mit Andi 3-4 Touren am Rhein zu jeglichen Tageszeiten und nüß, 0,0. Und wenn du alles rausknüppelst und wie Dominik schon sagt, gerade die großen Tiere, hast du A, die Gene, die nicht dabei sind und B, die großen Fische sind auch in der Lage, Laich zu beschützen. Das sind ganz natürliche Gründe, wenn du alles Große rausknüppelst. Wie soll ein 40 cm Hecht seinen Laich beschützen, wenn dann da so ein 70 cm anderer Hecht oder anderer Laichräuber kommt und
ja, definitiv.
Die Kinder frisst.
Würde ich auch sagen, umso größer der Fisch, umso mehr Laich trägt er auch in sich. Ne? Also ich sage immer, mein Motto ist dann, die dicke Mutti ist im Fischreich ja quasi der weibliche Fisch. Ne? Wenn wir jetzt von so einem Hecht sprechen, 1,30 Meter, das ist in der Regel ist das ein weiblicher Fisch. Die dicke Mutti hat halt den großen Laich, ne, Big Laich am Start und der Hecht oder der Männchen ist halt dann der kleine Spritzer, sag ich mal. Ne? Der hat dann, ja, es ist halt wirklich so, im Fischreich ist das so und umso größer der Fisch ist und oder umso schlimmer ist es, wenn ich dem den Gewässer entnehme, weil ein großer Fisch halt viel mehr Laich produzieren kann wie ein kleiner oder wie, ich sag mal, ein großer Fisch produziert mehr Laich wie 4, 5, 6 kleine Fische. Hm. Ja, wo wir jetzt dann darüber sprechen, dass dann so ein kleiner Fisch halt ein Küchenzander oder sowas ist.
Ja. Ja. Was sind so Küchengrößen, wo ihr sagen würdet, nehme ich nur mit?
Also,
habt ihr da eine Faustregel? Zwischen oder?
40 und 60.
Ja. Also Fischart jetzt?
Zander, ja, so ein Zander jetzt. Ja. Ja. Barsch nehme ich eigentlich gar nicht mit.
Hm. Nee, Barsch
ich liebe den Barsch auch, den wirklich zu beangeln mit allen möglichen Techniken und den setze ich generell zurück. Immer. Hm. Wenn er, klar, gibt es auch Ausnahmen, wenn er jetzt sich irgendwie so stark verletzt hat und die Überlebenschance da dadurch sehr gering ist, dann nehme ich den auch mit. Hm. Dann wird er auch verwertet, definitiv.
Ja. Hast du das so Größen, Dominik, wo du sagst,
Ja, also sag ich mal, wirklich der Zander ist bei mir so im Bereich 50 bis 60, sag ich mal. Es gibt ja natürlich die Ausnahmefälle, wo es dann wirklich kommt durch Verletzungen, dass man mitnehmen muss. Weil der Zander ist ja wirklich ein sehr empfindlicher Fisch, ne? Und sag ich mal, der Hecht ist ja in Holland generell immer geschützt. Der verträgt aber auch ganz andere Sachen wie ein Zander, ne? Also ich habe schon genug Fisch gesehen, wo, sag ich mal, am Kiefer das Häutchen eingerissen worden ist durchs Halten. Ne? Also da sind ja dann auch Fische, die schon mal gefangen worden sind, die überleben das. Ja, das gibt es natürlich auch. Auch gibt es ja auch schon mal, dass ein Kiemen, also der erste Kiemenbogen beim Hecht ausgerissen worden ist. Gibt es oft genug überlebende Fische. Ist für die irgendwie kein Problem. Bei einem Zander würde ich garantieren, dass der innerhalb der nächsten 5 Minuten verendet. Also das ist dann schon schwierig. Barsch, sag ich mal, ist wirklich bei mir die Größe. Über 40 nehme ich nicht, also würde ich nie mitnehmen. Es sei denn auch, wie dieser Ausnahmefall tritt ein. Aber das sind einfach zu schade Fische, weil die 40er, das sind wirklich die Bestands, sag ich mal, die den Bestand aufrechterhalten. Mhm. Und wenn man da wirklich einen mitnehmen will, dann würde ich sagen, so 37 bis 39. Dieses kleine Fenster ist, sag ich mal, für mich vertretbar, weil da hat man, wenn man jetzt wirklich Barsch mitnehmen möchte, dann hat man zumindest ein vernünftiges Filet, aber hat jetzt auch keinen zu krassen Leichtfisch entnommen. Ne? Also das ist wirklich noch vertretbar. Also ich habe jetzt auch genug Leute schon an der Maas gesehen, die 23er Barsche mitnehmen. Also da frage ich mich so nach Vernunft und sowas. Aber
Panetjes Hängler sagen ja, die Holländer dazu, glaube ich. Ne?
Das ist dann wieder unschön, weil, sag ich mal, das sind ja junge Fische, die können gut noch abwachsen. Ich habe auch schon genug Barsche gesehen, die sehr jung über 40 gewachsen sind. Das sieht man ja allein schon manchmal an der Verfassung. Ne? Also es gibt ja wirklich abgerockte Barsche, die haben dann 43 cm und haben dann Lapplederhaut und sehen dann schon total abgerockt aus. Und du hast welche, die haben gerade 40, die sehen so aus, als wenn die vielleicht 3-4 Jahre alt sind. Also das ist wirklich, je nachdem, was die für eine Verfassung haben, also muss man auch immer ein bisschen drauf achten. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Dann bin ich aber froh, dass sich die Meinungen da ungefähr decken, dass wir niemanden haben, der die Fische gnadenlos rausknüppelt. Die Folge sehen wir ja. Also ja, vermuten wir ja alle, ja, dass das ein Hauptproblem der deutschen Gewässer ist. Ja. Deshalb bin ich der Meinung, wir sollten da auch hier hier bei uns in der Heimat mehr auf Catch and Release gehen, sofern es einem erlaubt sei.
Ja, also bin ich auch voll und ganz bei dir. Also das
ist für mich halt einfach ein unverständliches Thema. Warum? Ja. Warum machen die Niederländer das? Das ist ja genauso wie mit den Kreisverkehren, aber das ist ein anderes Thema. Ne?
Niederländische
Kreisverkehr. Aber die machen es ja vor und wir machen es in der Regel immer nach, oder?
Ja. Ja.
Nächstes also Podcast die meisten Kreuzungen haben wir jetzt auch. In den Niederlanden. Nein, nee, Spaß beiseite. Aber die meisten Kreuzungen sind jetzt ersetzt durch den Kreisverkehr. Nee, Quatsch. Aber das. Also, wir können uns doch ruhig was von unserem Nachbarn abgucken. Ja. Das ist doch nicht verkehrt. Und es ist nichts Verwerfliches dabei, einen Fisch zurückzusetzen, wenn er vollkommen unversehrt ist.
Das habe ich in Folge 1 oder 2 auch schon erwähnt. Ich bin immer wieder erstaunt, wie gut das im Nachbarland funktioniert. Wohingegen hier es immer so unnötig aufgeblasen wird. Also, wie ich glaube ich, erwähnte, dass ich die ersten Touren mit Andi, wie gesagt, am Rhein gemacht habe, aber seitdem in Deutschland nicht mehr gefischt habe. Ich bin jetzt dieses Jahr, letztes Jahr bin ich in den ASV hier eingetreten, in Schorkhoven, und habe seitdem zweimal hier geangelt. Und das war dann mit den Rhein-Touren meine einzigen Deutschland-Touren, weil ich weiß, in Holland kriege ich für meine x Euro.
Die Chancen stehen besser, ne? Ja.
Kann ich überall hinfahren, also überall, wo es erlaubt ist. Und ich habe einfach die Riesenvariation und ich bin so nah an Aachen und so nah an den Niederlanden, dass ich keinen Grund sehe, hier für jedes Gewässer mal eine Jahreskarte für 150 Euro rauszuhauen. Und dann einen Teil der Ruhr, da noch einen kleinen Tümpel und da noch einen Teich mal angeln darf und hab dann 600 Euro Quick. Also.
Ja, ist wirklich so.
Ja.
Ja. Ich weiß nicht, ich könnte nochmal anfangen, die Folge abzurocken. Also, ich bin eigentlich schon durch. Wenn ihr nichts mehr habt, ich weiß nicht.
Alles gut. Wir sollen ja auch noch was für die nächsten Folgen haben, ne?
Genau.
Ja.
Ich habe auch noch jede Menge auf dem Zettel, aber. Wir können ja jetzt auch nicht 6 Stunden über alle möglichen Themen
labern. Nee, also ich muss sagen, ich hatte Anfang der Folge eben ein bisschen Panik, weil die ersten 20 Minuten uns abgeraucht sind und wir nochmal neu starten mussten. Ja, aber Technik. Wir sind jetzt, also das ist bis jetzt die längste Folge, die wir jetzt aufgenommen haben.
Ja, wir sind ein transparenter Podcast. Die ersten 20 Minuten sind im Mülleimer gelandet.
Ja,
die rauchen technischer ab. Probleme.
Ja, die ersten 20 Minuten rauchen ab und dann ziehen wir nochmal 53 Minuten hinten raus, stand jetzt. So gucken, wo wir mit dem Schneiden hinkommen, aber... Ich denke, also Ich habe alles gefragt, alles besprochen für heute. Wie du schon sagst, der Rest ist dann wahrscheinlich, machen wir mal die nächsten Folgen voll mit. Warte, Jungs, habt ihr noch was?
Nee, ich bin glücklich. Ich bin sehr glücklich.
Sehr glücklich,
ja. Vor allen Dingen wurde ja schon über mich geredet und jetzt konnte ich mal was zu meiner Person erzählen.
Jetzt weiß man auch, wer die Person dahinter ist.
Ja.
Ja, und in diesem Sinne würde ich dann sagen, allzeit stramme Schnüre und Petri Heil.
Ja, Petri Heil.
Petri Heil.